Die im Podcast besprochenen Finanzthemen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Union Investment, die Moderatorin und die Gäste haften nicht für etwaige Verluste, die auf Basis der geäußerten Gedanken, Ideen und sonstigen Inhalte entstehen.
Das hat eine wichtige Funktion, Bargeld für Menschen und auch Sicherheit. Und manche möchten auch gerne Bargeld zu Hause haben. Das ist völlig in Ordnung und da spricht nichts dagegen. Aber insgesamt, ich glaube, vor allem die jüngeren Generationen, die werden dann so einen Schein betrachten, wie als wäre er aus dem Museum und sagen, ah ja, das kenne ich, das haben meine Eltern mal erzählt, dass man das hat, das werden auch Leute haben, aber das wird halt noch digitaler sein.
Bilal Zafar, ich freue mich wirklich sehr, dass du hier heute mein Gast bist. Willkommen bei Investiert.
Ich freue mich auch.
Vor allen Dingen freue ich mich so sehr darauf auf unser Gespräch, weil ich glaube, wir werden viel von dir lernen heute, gerade zum Thema KI, Technologie, auch ein bisschen Blockchain werden wir auch heute mal so anreißen, weil du bist einer der gefragtesten Keynote-Speaker, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und du hast mir gerade im Vorfeld eben mal kurz verraten, du bist auch viel in den USA unterwegs. In Miami warst du vor kurzem, wirst jetzt bald in Chicago sein. Also dein Wissen ist weltweit gefragt und so auch bei uns. Bevor wir jetzt gleich reinsteigen in unser Thema, ich habe mal eine Einstiegsfrage. Also Bilal, was würdest du heute mit 10.000 Euro machen?
Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, früher waren 10.000 Euro super viel Geld. Als Schüler, als Student dachte ich, wow, jetzt kann ich mehrere Jahre damit auskommen. Das ist natürlich nicht mehr so. Wir haben verschiedene Entwicklungen auf der Welt und 10.000 Euro ist halt jetzt eine Kaufkraft. Damit kannst du nicht alles machen, was du dir vorgestellt hast. Und ich glaube, ich würde es anlegen. Und wieso nicht auch in Kryptowährungen? Ich weiß, es ist ein bisschen risky. Aber ich mag auch, wenn Sachen so ein bisschen spannend sind, dadurch, dass es hoch und runter geht. Ja. Auch beim Thema Krypto, so ist es ja da.
Und da, also ich meine, mehr hoch und runter kann es ja fast gar nicht mehr gehen als bei Krypto. Da kommen wir auch später drauf zurück. Was würdest du sagen, ist bisher in deinem Leben die schlechteste finanzielle Entscheidung für dich gewesen?
Das ist ein gutes mein erstes Fahrrad, würde ich sagen.
Oh nein, warum?
Weil ich hatte Freunde, die haben ein Tip-Top-Fahrrad gehabt, das war ein paar 100 Euro teurer. Also damals war das auch viel Geld für mich.
Hattest du wie ich ein Klappfahrrad?
Ich hatte ein super schlechtes Fahrrad und die super unsportliche Leute sind dann den Berg hochgekommen und ich nicht. Und ich dachte, irgendwie bin ich nicht sportlich genug, aber das lag am schlechten Fahrrad.
Das liegt immer nur am schlechten Fahrrad, das kann ich dir auch sagen. Ja. Ich habe versucht runterzufahren und bin über den Lenker gefallen.
Ach herrje.
Aber es liegt vielleicht an meinen schlechten Fahrradfahrkünsten.
Immer noch eine Narbe davon? Oder?
Ja. Auch seelisch oft.
Ja, oh je.
Naja, und gibt es irgendwas, wo du sagst, das war eine richtige Top-Entscheidung finanziell in deinem Leben?
Ja, ich sag jetzt mal generell auf die Bühne raus, in die Welt raus und mein Wissen teilen und auch das Ganze emotional verpacken. Wenn wir ein bisschen weiter vorgehen, ich habe ja eine Internet-Company mit meinem Bruder gegründet und da mutig zu sein und zu sagen, die ist mittlerweile fast 12 Jahre alt. Da haben wir zu Unizeiten gesagt, wir machen das. Und da gab es ganz viele Leute, wir sind ja auch in Deutschland, da meckert man immer ein bisschen gern. Wir sind eine sehr wichtige, große Volkswirtschaft, sage ich immer, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir müssen uns nicht verstecken. Und trotzdem meckern wir immer und sagen, oh, Unternehmen gründen. Ich sage das häufig, ich bin Baden-Württemberg aufgewachsen, da gibt es dann Leute, die sagen, weißt du, das, mach doch lieber was Handfestes oder willst du nicht lieber Beamter werden oder so. Ist auch eine gute Sache, aber wieso nicht mutig sein und Unternehmer sein? Und das würde ich sagen, dass mein Bruder und ich uns dazu beschlossen, also dass wir entschlossen haben, Unternehmer zu sein, das war eine der besten Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, weil ein Unternehmen ist auch immer ein großes Invest.
Was habt ihr genau da gegründet damals?
Genau, wir haben Deutschlands größte Online-Plattform für Bewerbung gegründet. Wir waren auch bei Hülle der Löwen, die heißt richtig gut bewerben.de und im KI-Zeitalter auch herausgefordert, absolut. Aber seit fast 12 Jahren auf dem Markt und macht das Leben der Leute einfacher und besser.
Und wenn du sagst, wir meckern immer so viel, machen wir zu wenig, wenn es um Geld geht?
Absolut, absolut. Ich sag jetzt nicht, das war jetzt nur ein Beispiel von mir. Nicht jeder muss ins Risiko, jeder soll das bitte so machen, wie er möchte. Und jeder hat unterschiedliche Charaktereigenschaften, die spiegeln sich dann auch wieder in der Geldanlage. Aber insgesamt auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich halte mich klassisch an DAX-Konzerne, das ist auch sehr gut. Aber jetzt haben wir neue Technologien, da kann man auch mal einen Blick reinwerfen und vielleicht da mal was mit dazu nehmen, was passen könnte.
Wir haben irre viel neue Technologien und irgendwie verändert sich aktuell so viel, so rasant, so schnell und auf so vielen Ebenen. Also egal, ob es unsere Kommunikation ist, wie wir miteinander ins Gespräch kommen, digital ins Gespräch kommen. Manche verlieben sich digital, man bezahlt digital. Warum ist ausgerechnet alles gerade so im Wandel?
Ja, ich meine, dass die Welt im Wandel, das war schon immer so. Es gab immer Veränderungen, nur die Geschwindigkeit ist schneller. Wir haben jetzt eine hohe Geschwindigkeit, da kommt man selbst fast gar nicht mehr hinterher. Jemand, der sich mit Technologien auseinandersetzt. Und jetzt haben wir hatten früher häufig so eine lineare Entwicklung, jetzt haben wir teilweise eine exponentielle Entwicklung. Und wir sehen jetzt Entwicklung in der Robotik, da das wäre früher Science Fiction gewesen. Das wäre nur in so einem Film vorgekommen. Und jetzt ist es halt in allen Bereichen von Geld, von Haushalt über, ja, sag mir einen Bereich und wir können über die Veränderung sprechen. Es hört nicht auf, es ist was schneller geworden, deswegen ist es überall, ja.
Dann bleiben wir beim Thema Finanzen und wie sich das eben alles so rasant auch verändert. Was würdest du sagen, ist die krasseste Entwicklung in unserer Zeit, wenn es um Geld geht aktuell?
Ich glaube, dass wir Geld irgendwann nicht mehr physisch sehen werden, ja. Also klar, Geld hat auch eine emotionale Funktion. Die Oma steckt einem vielleicht einen 50-Euro-Schein zu oder wenn man so ein Geburtstagsgeschenk macht und ich weiß, was man dem anderen schenken will oder zu Hochzeiten, dann macht man so kleine Schmetterlinge und klebt die irgendwie auf eine Karte. Das hat eine wichtige Funktion, Bargeld für Menschen und auch Sicherheit. Und manche möchten auch gerne Bargeld zu Hause haben. Das ist völlig in Ordnung und da spricht nichts dagegen. Aber insgesamt, ich glaube, vor allem die jüngeren Generationen, die werden dann so einen Schein betrachten, wie als wäre er aus dem Museum und sagen, ah ja, das kenne ich, das haben meine Eltern mal erzählt, dass man das hat, das werden auch Leute haben, aber das wird halt noch digitaler sein, ja.
Aber was verändert das auch bei uns gesellschaftlich? Weil es ist natürlich was anderes. Ich kenne das von mir selber, wenn ich von dem 50-Euro-Schein, von dem ich jetzt mal ausgehe, den du jetzt gerade erwähnt hast, wenn ich den nehme und dafür meinen Kaffee to go bezahle und dann sind da plötzlich 5,50 Euro weg, hat das für mich einen anderen Effekt, als wenn ich da mein Handy hinhalte oder meine Karte ranhalte. Was könnte das gesellschaftlich weiterhin sozusagen mit uns machen, wenn auch Geld natürlich immer mehr digitalisiert wird?
Nee, absolut, das merke ich auch. Also ich halte auch mein Handy dann so hin, als würde der Handyhersteller für mich bezahlen. Ja. Das fühlt sich dann so an, ich muss das ja gar nicht, das macht ja das Handy, dabei ist es ja mein eigenes Geld. Und dann machen die meisten Handys ja auch ein lustiges Geräusch und dann hast du auch so einen positiven Impuls und denkst so, ja, das ist schön, jetzt kriege ich was für das müssen wir als Gesellschaft betrachten und sehen. Ich glaube aber, wir gewöhnen uns an alles. Es gab viele technologische Entwicklungen. Nehmen wir mal das Internet. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, wenn das Internet kommt, das wird unsere Gesellschaft kaputt machen, weil dann liest keiner mehr Bücher oder dann guckt keiner mehr nach Wissen in Büchern. Naja, es gibt beides. Du kannst, wenn du Ruhe haben möchtest, im Buch lesen und wenn du das schnell recherchieren möchtest, kannst du das Internet benutzen oder sogar KI-Tools. Beim Thema Geld wird es auch so sein. Es wird immer noch eine Bedeutung haben. Es wird aber noch, also das Bargeld, aber es wird insgesamt einfach digitaler sein. Ja, immer mehr.
Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt so eine Philosophie aktuell. Also die einen sind pro Bargeld, die anderen sind pro digitalisiertes Geld. Was ist denn der Vorteil von Bargeld? Was würdest du sagen?
Also Bargeld liefert ja Sicherheit, Anonymität, es liefert auch für ältere Mitbürgerinnen, Mitbürger, die sagen, ich möchte keine Apple Watch und dann meine Uhr dahin halten, dass das bezahlt wird. Das ist für die unheimlich und du schaffst ja auch damit ein Stück Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, so. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das gewahrt wird, dass wir das haben, ja.
Und wenn wir jetzt auf die Digitalisierung schauen und auf KI, auf eben neue Technologien, was ist der Vorteil daran, wenn wir über Geld reden?
Ja, künstliche Intelligenz wird alles verändern. Es wird es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Ich kann ein paar nennen, du kannst weiter einsteigen. Also erstmal ist es so, alles, was Thema Geld und Investitionen angeht, wir werden durch KI demokratisiert Wissen. Mhm. Früher, ich sag mal ein Beispiel, früher als ich Jugendlicher war, da wollte ich unbedingt Aktien kaufen und dann habe ich mich eingeloggt bei mir da im Bankkonto und es war so kompliziert, es war früher natürlich, heutzutage ist das schon besser, aber es war damals so kompliziert, dass ich überfordert war und aufgegeben habe, obwohl ich glaube ab einem bestimmten Alter, ab 18, da kannst du das ja dann natürlich machen und es ging aber nicht, es war zu kompliziert und wenn KI jetzt kommt, dann hast du zum einen das alles technologisch viel zugänglicher gestaltet, unabhängig von der Institution, die das anbietet. Und zum anderen verstehe ich Dinge. Ich weiß, was ich tue. Ich kann KI fragen. KI nimmt keine Investitionsentscheidung ab. KI ist nicht allwissend. KI wird nicht die Zukunft vorhersehen. Aber es kann Wissen demokratisieren, wo ich früher aufwendigst Kurse belegen musste oder mir das aneignen musste. Also KI ist der, ich sage immer, der klügste Freund, den wir je hatten. Und auch beim Thema Geld und Investitionen wird es immer krasser werden und das wird nicht weniger werden, ja.
Also als Bildungstool nutzt du es auch genauso oder wie nutzt du KI?
Ich nutze KI, ich spreche mit KI mehr als mit meiner Frau.
Was sagt deine Frau dazu?
Meine Frau findet das gut,
weil, okay.
Ja, genau, wir sind beide sehr technologisch unterwegs. Die Sache ist, ich glaube, so eine Technologie gab es bisher noch nicht. Ja. Ne? Es gibt die menschliche Intelligenz, die ist so... wir sind kreativ, wir sind vergänglich, wir sind auch verletzlich. Und dann haben wir jetzt eine neue Technologie, die wir selbst geschaffen haben. Mhm. Und die ist viel schneller, viel genauer. Und wenn wir das auf die Zukunft beziehen, die wird präzise ohne Ende sein. Aktuell gibt es noch ein paar Herausforderungen, aber diese Probleme wird es irgendwann nicht mehr geben. Und dann hast du eine Technologie, die macht alles für dich und das macht einigen Leuten Angst, das verstehe ich auch. Ich sage immer, mein Vater, der ist Taxifahrer in Düsseldorf und wir sehen jetzt aber die selbstfahrenden Autos. Ja. Ich meine, ich sitze nicht hier und sage, Technologie hat keine Nachteile und Technologie ist Heilsbringer. Nee, Technologie wird vieles besser machen, wird mehr Vorteile haben als Nachteile, aber Herausforderungen wird es überall geben. Aber jetzt für uns heruntergebrochen beim Thema Geld, Finanzen, demokratisiert es alles. Also wenn ich etwas nicht weiß, kann ich einfach die KI fragen.
Aber du deutest es schon an, also mit deinem Papa, wenn er wahrscheinlich sagt, vielleicht habe ich diesen Arbeitsplatz ja dann irgendwann nicht mehr, weil es dann eben nur selbstfahrende Taxis oder Autos generell gibt. Wenn du bist eben viel unterwegs in der Welt, was sagen dir die Menschen? Was hörst du denn so? Was nimmst du so wahr?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die meisten fragen mich, was bedeutet das für meine Kinder? Mhm. Das ist so das Wichtigste für die Leute. Und die Antwort auf die Frage ist nicht leicht, aber es ist nun mal so, wie ich meinte, wir hatten immer verschiedene Technologien. Und verschiedene Technologien bedeuten, dass wir Mut haben müssen, diese auch zu nutzen. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, als die Autos kamen, ne, die Autos erfunden wurden, hat die Kutschenindustrie in Großbritannien, damals waren die da sehr stark, war Großbritannien führend, hat die Kutschenindustrie lobbyiert und gesagt, wir wollen keine Autos, wir brauchen Flaggenläufer, das haben die über das Parlament durchgesetzt, der mit einer roten Flagge vor den langsam fahrenden Autos läuft und die Leute warnt vor dieser Teufelstechnologie. Und jetzt sind die Autos ganz normal, sie sind überall und die fahren sogar 400 km/h manche Autos und keiner wird sagen, ja, davor muss gewarnt werden. Hat Vor- und Nachteil. Du kannst mit dem Auto von A nach B oder du kannst mit dem Auto gefährlich den Verkehr gefährden. Das ist auch mit KI, wird das genauso sein.
Und was würdest du sagen im übertragenen Sinne, wer hält jetzt gerade die Flagge oben, wenn es um KI geht?
Ich glaube, so politisch, gesellschaftlich dürfen wir brauchen Regeln unbedingt, ja. Sonst ist KI viel zu krass, viel zu gefährlich, aber wir dürfen nicht mit Regeln Innovation abwürgen.
Gegen Regulierung in dem Fall bist du?
Nee, wir sollten nicht Sachen überregulieren. Mhm. Also beim Thema Geld ist Regulierung super wichtig und das ist auch gut, dass das jemand für uns regelt. Und Geld ist ja auch etwas, Geld ohne Regeln funktioniert nicht. Aber ich meine jetzt technologisch, wenn wir von anderen Anwendungsbereichen sprechen, da müssen wir einfach gucken, dass wir Gefahren ernst nehmen, aber trotzdem entspannt uns auch ein bisschen was trauen.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so das ganze Thema Kryptowährung Menschen so doll emotionalisiert, eigentlich mehr als klassische Geldanlage-Assets. Mhm. Woran denkst du, liegt das?
Ja, Krypto bedeutet Freiheit. Du hast einen Community-Gedanke, also Leute tun sich zusammen, tauschen sich darüber aus bei Reddit und so weiter. Das ist dezentral, also Es ist keine große Institution dahinter und es begeistert auch Leute. Und natürlich, worüber wir gerade gesprochen haben, es hat krasse Schwankungen. Das hat Vor- und Nachteile. Leute, die das konservativer sehen, sagen, oh mein Gott, ich will nicht hier, dass mein Budget, mein Depot auf einmal im minus 200 Bereich ist und am nächsten Tag plus 400%. Mhm. Und andere sagen, genau das möchte ich. Also du hast auch, ich glaube, was ganz stark ist, ist Unabhängigkeit und Community-Gedanke. Du bist Teil von etwas. Und und lernst täglich dazu. Es ist auch ein Thema, du kannst dich hinsetzen, du kannst dir YouTube-Videos anschauen, du kannst dir Podcasts anhören und sagen, ich möchte was zum Thema Krypto lernen und es gibt keinen, der alles darüber weiß. Also jemand, der sich da hinsetzt und sagt, ich erzähle jetzt alles über Kryptos, den gibt es nicht der
erzählt dann sollte man nicht glauben vielleicht.
Genau, weil das Thema ist zu groß, ja.
Jetzt haben wir schon über Demokratie, also demokratisch über Geld sozusagen gesprochen oder das Geld demokratisch auch wird durch neue Technologien. Und jetzt hast du auch angesprochen, dass es dezentral wird. Was genau meinst du damit?
Also generell hat man ja für Geld, so wie man es kennt, Institutionen. Mhm. Ja, wir haben in Deutschland Banken, wir haben die EZB, die regelt alles für uns. Wir haben eine Währung, ist der Euro. Und dezentral bedeutet, da ist eben keine Institution dahinter, ne? Mit einer Blockchain-Technologie, also Blockchain vereinfacht, ich mache das mal jetzt sehr vereinfacht, Block steht für einen Datenblock und Chain für eine Kette und du hast sozusagen eine Datenkette, die unveränderbar ist und jede Transaktion ist transparent hinterlegt und jeder, der an diesen Transaktionen teilnimmt, hat Zugriff oder bietet eben auch, hat diese vollständige Kette bei sich und damit hast du auch eine gewisse Komplexität, aber du hast auch eine dezentrale, mathematisch-statistisch geregelte Kryptowährung zum Beispiel. Also Blockchain ist ja eine Technologie, die du brauchst, um Kryptowährung so sicher eben auch anzubieten. Genau. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, aber das ist jetzt so der Kern. Genau,
ich finde, du hast es sehr gut runtergebrochen, weil ich finde, das ist ja so ein komplexes Thema, wie eine Blockchain aufgebaut ist und funktioniert und wenn wir über Kryptowährung sprechen, ich glaube, das ist eben genau das, dass man manche Dinge noch nicht vielleicht so gut greifen kann, es irgendwie versteht, aber irgendwas ist da noch schwammig, so für viele Menschen. Und da sprechen wir nicht nur über Krypto oder über Blockchain oder über Bitcoins, sondern generell über Token. Mhm. Vielleicht kannst du einmal dieses Prinzip erklären, dieses Prinzip Kryptowährung, auch im Gegensatz zu, ich bezahle digital mit meinem Geld.
Genau, also ich sag jetzt mal, das digitale Geld, was ich bezahle, das ist ja echtes Geld. Das hast du ja auf dem Bankkonto, du kannst es auch als echtes Geld dir rausziehen. Und Kryptowährungen, die existieren ja so. Klar, es gibt so verschiedene lustig gemeinte Aspekte, aber wirklich analog ist es nicht. Also wenn du digital bezahlst mit deinem Handy, bezahlst mit deinem echten Geld, das du auch echt zur Verfügung haben kannst. Und eine Kryptowährung ist eigentlich eine reine mathematische Formel, die da abgebildet ist. Und dann zahlst du quasi mit etwas nicht Existentem. Ja, so kann man das sagen. Und dann gibt es verschiedene Arten von Kryptowährungen. Und eine Kryptowährung ist dann auch setzt sich durch, wenn sie akzeptiert ist. Mhm. Ja, auch beim Geld. So Euro ist ein akzeptiertes Zahlungsmittel. Wenn ich hier jetzt eine andere Währung hier reinbringe nach Deutschland, dann kommt es drauf an. Manche US-Dollar, ja okay, nehmen wir jetzt sehr exotische Währungen, die eher nicht, weil die Leute nicht wissen, was ist das genau? Ich habe jetzt keine überprüfbare Instanz oder ich kann jetzt nicht sagen, was das ist, kann ich das umtauschen? Und beim Thema Krypto ist es ähnlich. Vertrauen ist ganz wichtig. Nur das Geld kannst du dir nicht in dem Sinne auszahlen. Was es allerdings gibt, ist viele Kryptoanbieter, die haben auch eine physische Kreditkarte, stellen die dir zur Verfügung und dann wird es umgerechnet zum Umrechnungskurs für diesen Zeitpunkt, dann kannst du schon bezahlen. Ja. Also das geht schon. Du kannst mit Krypto richtig bezahlen, live. Das geht, ja.
Also dann macht man es doch haptisch auf eine Art wieder. Und welche Branchen, würdest du sagen, verändern sich gerade aktuell stark auch durch Blockchain?
Also das Thema, alles was mit Gesetzen, also das ist noch nicht da, aber das wird kommen, ne? Thema Vision. Wir werden mit dem Thema KIs Wahrheit ganz wichtig. Wir können mit der Blockchain zeigt Prozesse, stellt Prozesse dar, so dass man sie nachprüfen kann und sie sind nicht veränderbar nachträglich und du kannst eben auch beim Thema KI, ist das Bild echt, ne? Langfristig als Vision gedacht, ist das Bild echt, ist das Video echt, das kannst du auch in einer Blockchain abbilden, du kannst in Zukunft Verträge, das Thema Notar, wird der Notar in dieser Art und Weise die gleichen Aufgaben haben oder kannst du auch Prozesse, was vertragliche Sachen angeht, in der Blockchain abbilden. Ganz spannend Thema Wahlen. Digitale Wahlen.
Ja.
Du willst ja nicht, ich sag jetzt mal jetzt zugespitzt, in der Excel-Liste irgendwelche Stimmen eintragen pro Region, dann sagen, ja, die haben digital gewählt. Ja, 10 Stimmen aus Frankfurt haben den gewählt, 10 aus Hamburg haben den gewählt. Ja. Das ist ja, kannst ja alles manipulieren.
Ja.
Und Blockchain würde auch die Sicherheit liefern und Technologie, dass man auch digitale Wahlen sicher abhalten kann.
Mhm.
Es gibt Leute, möchte ich nicht, will ich nicht, aber es kommt.
Ja.
In 10 Jahren werden wir nicht zur Wahlurne gehen und da ein Kreuz machen. Das wird anders ablaufen. Ja.
Ich finde das so spannend, weil ich wüsste so gerne, was alles dann in 10 Jahren sich verändert hat, auch mit dem Thema Banken. Mhm. Also was würdest du denn denken, existieren Banken in 10 Jahren noch so, wie wir sie jetzt kennen?
In 10 Jahren werden die Banken andere Funktionen haben und andere Aufgaben übernehmen, weil Sicherheit wird weiterhin wichtig sein. Ich sag jetzt mal, wenn wir uns beim Online-Banking einloggen, 2-Faktor-Authentifizierung, das wird dann für neue Prozesse wichtig sein. Und du wirst dann vielleicht auch in deinen, wenn du dich bei deiner Bank einloggst, vielleicht auch deine Kryptowährung direkt da sehen. Und es wird ganz, ganz viele neue Sachen geben. Das heißt, Die Funktion der Banken ist weiterhin relevant, aber anders. Und es gibt auch Leute, die sagen dann, das müssen wir einfach betrachten und kritisch einordnen. Es wird dann Leute geben, die sagen, ich möchte das gar nicht nutzen, das alte System, sondern ich möchte dezentrale Systeme und nur auf Krypto setzen.
Mhm.
Genau, das ist dann aber, ob das praktisch ist, ist dann eine andere Frage.
Wie groß wird das Thema Vertrauen auch werden dann nochmal?
Beim Thema Geld geht es um Vertrauen, Finanzen geht es um Vertrauen und KI wird auch teilweise Vertrauen erschüttern. Ja?
Inwiefern?
Weil das Thema, wir haben so ein bisschen das Ende der Wahrheit. Ja, wir
Was
wissen
meinst
nicht,
du damit?
Also wir sehen ja KI-generierte Bilder, Videos und noch bei meinen Vorträgen kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich sehe das da, du hast im Bild gezeigt, das KI generiert. Wo ich denke, ja, das ist ja Absicht, das sollst du ja sehen.
Ja.
Irgendwann siehst du es nicht mehr.
Mhm.
Und du hast halt, du kannst nicht nur Gegenwart manipulieren, du kannst die Vergangenheit manipulieren. Du kannst sagen, guck mal, das historische Ereignis hat stattgefunden. Es hat nicht stattgefunden. Und du kannst das auch auf die Zukunft übertragen. Und da wäre halt so eine Blockchain, also es ist eine mögliche Technologie, wie du halt Dinge abbilden kannst und nachvollziehen kannst. Ja, dass du in der Blockchain Informationen hast, die halt unveränderlich gesichert sind. Und dann hast du so eine Verifikationstool für die Wahrheit. Aber wir hatten noch nie so eine Technologie. Das Thema Krypto, Blockchain, Geld, das schwingt so ein bisschen mit. Und über all dem steht künstliche Intelligenz, ja.
Was wird das, also wenn es wirklich so viel natürlich, ist ja auch logisch, wenn du das jetzt auch nochmal so formulierst, dass Wahrheit ist ja ein ganz hohes Gut. Was wird das nochmal machen mit uns als Gesellschaft, wenn wir eigentlich wahrscheinlich irgendwann immer mehr nach der Wahrheit noch mehr suchen oder gar nicht mehr wissen vielleicht, ist das richtig, ist das die Wahrheit, ist das manipuliert?
ich glaube, Live-Events, so wie das hier, werden immer wichtiger werden. Ich meine, wir könnten auch irgendwann KI sein, aber dass hier auch Leute sitzen. Generell ist es so, wir hatten Thema Covid nochmal als Beispiel, alles ging ins Homeoffice und dann wollte man irgendwann, als vorbei war, wollte raus, man wollte Events, man wollte kein Videocall mehr, man wollte auch nicht immer das hören. Und hörst du mich, hört ihr mich, dein Mikro ist nicht an. Diese Sachen werden wir auch sehen beim Thema KI. Irgendwann, wenn Leute sagen, okay, ich habe jetzt genug KI-Content mir angeschaut, ich möchte jetzt vor Ort irgendwas machen, ich möchte mit Leuten reden, ich möchte mit einem Menschen reden, ich möchte mich zu einem bestimmten Thema beraten lassen und das Thema Menschsein wird wichtiger werden, weil viele Leute haben Angst, was ist denn mit uns Menschen? Das kommt ja automatisch. Wir Menschen wissen schon, dass wir Menschen brauchen, wir sind ja noch keine Roboter, deswegen das wird in allen Bereichen sein.
Und die Dinge, wo wir jetzt so sagen, das ist ja so futuristisch. Wo würdest du aber sagen, nee, das wird in ein paar Jahren wird das ganz normal sein, auch wenn wir jetzt sagen, das kann ja nicht sein.
Ja, mir gefallen die Fragen, das geht genau in die richtige Richtung. Also in 10 Jahren werden, sagen wir anders, die Menschen, die jetzt Kinder haben oder Enkelkinder von mir aus, die jetzt so 1, 2, 3 Jahre alt sind, die werden keinen Führerschein mehr machen. Das ist so, die werden keinen Führerschein in den Städten nicht mehr. Also
wie werden die dann sich fortbewegen?
Die werden selbstfahrende Autos sich buchen und dann werden die Kosten ja auch für Autofahrten relativ gering sein und dann buchst du ein Auto, fahrerlos, vollautonom, das fährt dich dann dahin, wo du hin musst.
Und du machst hinten dein eigentlich Homeoffice quasi im Auto, im selbstfahrenden Auto?
Ja, das Thema Arbeiten wird sich dann auch, das sind, nehmen wir mal an, ein Kind, das jetzt 1 ist, das ist ja dann fast, Führerscheinalter wäre ja 18, also... Dann
was arbeitet das Kind
fast
dann?
Fast 18 Jahre hin, dann ist Arbeiten. Ich habe gestern habe ich ein bisschen bei Insta gescrollt und dann hat ein großer Mann aus dem Silicon Valley gesagt, Arbeiten, also es ist eine Vision, vielleicht dauert es ein paar mehr Jahre, als er es gesagt hat, aber er hat gesagt, in den nächsten 10 Jahren werden wir nicht mehr arbeiten, Arbeiten wird ein Hobby sein. Also das ist wie, du kannst dein Gemüse, kannst anbauen in deinem kleinen Garten als Hobby, aber musst du eigentlich nicht, weil du kannst einfach in den Supermarkt gehen, das kaufen. Und so wird das auch mit dem Thema Arbeiten sein. Arbeiten wird mehr, ne, das ist jetzt eine übertriebene, so, das ist ein bisschen bewusst übertrieben, kannst du Dystopie, Utopie, kannst das klassifizieren, wie du möchtest. Leute brauchen auch keine Angst haben, weil natürlich bräuchten wir da noch eine Lösung, wenn das so ist, dann bräuchtest du ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ich wollte gerade sagen, gibt es dann ein Basiseinkommen? Also gibt es dann, hat dann jeder gleiches...
Genau, das geht nicht anders. Ja,
gleiches Einkommen quasi.
Genau, jeder kann, und dann kannst du dir mehr aussuchen, was du arbeitest, und dann willst du auch mehr mit deinem Geld machen natürlich, weil du willst ja, jeder will dann auch ein bisschen so, ich habe jetzt dieses Geld, was mache ich damit, lege ich das an, lege ich das ein bisschen in dem Bereich oder in jenem Bereich an, aber generell, wir waren ja selbst ein Kind, was jetzt 1 Jahre alt ist, wenn es 18 wird das sind ja unfassbar, das sind ja fast 20 Jahre. Wieso sollte es überhaupt Auto fahren, wenn wir jetzt selbstfahrende Autos schon haben, die niemanden überfahren, die 360 Grad sehen, die jeden toten Winkel beachten? Dann gehen wir weiter zu dem Thema die Jobs klassisch, so wie wir sie haben. Als Vision wird es so nicht mehr geben, wenn wir auf Silicon Valley hören, das wird dann freiwillig sein als Hobby. Und jetzt, um so ein bisschen positiv zu bleiben, damit die Leute auch keine
Angst, zu viel Angst kriegen.
Genau, nicht zu viel. Es gibt natürlich Jobs, die brauchst du. Natürlich brauchst du einen Arzt, der die Leute beruhigt. Ich will auch nicht vom Roboter beruhigt werden, aber der Roboter wird den Arzt unterstützen oder die Ärztin. Und aber es gibt andere Jobs, die für die sind wir Menschen gar nicht gemacht. Die brauchen Mensch, also hunderte Stunden pro Woche an der Excel oder pro Monat an der Excel-Liste zu sitzen, das ist doch nicht nötig, wenn das eine KI kann und einige Sachen, die Robotik dann abbilden kann. Ich glaube, wir werden dann neue, bessere, erfüllendere Aufgaben haben. Aber jetzt gehen wir Richtung Vision, Richtung Zukunft. Genau. Ja.
Wenn wir nochmal zurückkommen in die aktuelle Situation, in unsere aktuelle Technologie, aktuelle KI, weil ich glaube, das ist etwas, es ist ja schon sozusagen in uns verschmolzen. Wo nutzen wir das eigentlich oder wird es genutzt, wo wir es vielleicht gar nicht mehr merken?
Also manchmal ist das so, Leute sagen, Siri und Alexa sind KI und nehmen das als Beispiel, das ist nicht so. Die großen Hersteller, die das machen, die wissen, also der Chef von Apple, Tim Cook, also ehemals Chef, der hat sich entschuldigt, meinte, sorry, dass das nicht so gut ist, das kommt aber. Das heißt, manchmal glauben wir, in Sprachsystemen ist KI, wo keine KI drin ist, das kommt aber noch. Egal welches Handy du hast, das wird irgendwann zur Verfügung stehen. Aber wo es schon sehr stark drin ist, ist natürlich jetzt im Alltag, wenn wir KI, klassische KI-Chatbots nutzen, auch zum Thema Recherche oder auch vorher predictive Sachen, also Vorhersagen, wenn Google Maps dir sagt, was die Ausweichroute ist. Also Google Maps kann ja auch nicht alle Autos dann auf die Ausweichroute schicken, dann wäre ja da Stau, sondern es muss ja analysieren, wen schicke ich wo, wie, wann, muss halt vorhersehen. Du kannst auch zum Beispiel, wenn du bei Google Maps eingibst, ich reise morgen jetzt los von Frankfurt nach Düsseldorf, sagt der, ja, ich weiß, da wird Stau sein. Das kann ich dir mit 90% Wahrscheinlichkeit sagen. Und also es ist, KI ist manchmal so auf kleiner Ebene. Du kannst es aktiv nutzen und ganz stark selbstfahrende Autos. Alles, was selbst fährt, autonom ist, da ist KI schon sehr stark drin. In Algorithmen, bei Social Media, du kriegst, wenn ich bei Insta bin, dann denke ich mir so, das ist so toller Content, den ich angezeigt bekomme. Also auch, ich rede jetzt von viel Good Content, aber auch, ich werde informiert. Der Insta wusste scheinbar, dass ich heute hier hinkomme. Magst. Genau. Ja. Und das, ich sag jetzt mal, wusste und hat mich dann vorbereitet für dieses Gespräch. Und deswegen habe ich jetzt auch aus Insta zitiert. Nicht aus dem Brockhaus, sondern ich habe aus Insta zitiert. Ja. Ja. Genau.
Also es hilft uns auf unserem Weg. Wenn man so möchte.
Thema Gesundheit würde ich noch hinzufügen. Oh ja, da das ist das schon, also das ist ja, genau, meine Schwester ist Ärztin und bei den jüngeren Ärzten ist es schon gang und gäbe, dass sie auch Chatbots benutzen und an der University of Stanford wird unter anderem von OpenAI auch schon getestet, ChatGPT für Ärzte. Das hat dann viel stärkeren Fokus auf die medizinischen Datenbanken, Lerndaten, spuck die aus. Du sagst zum Beispiel als Arzt, hör mal, ich habe einen Patient, der hat, der ist 79 Jahre alt, hatte zwei Schlaganfälle und das sind seine Symptome, kannst du mir helfen? Als Arzt benutzt du die Chatbots und der sagt dann, okay, pass auf, der könnte das haben, das ist die Wahrscheinlichkeit, hier haben sie, hast du wissenschaftliche Paper, erzähl mir noch ein bisschen was zu dem Patienten und dann kann ich dir eine Richtung geben. Das heißt, Leute noch so ein bisschen zurückhaltend sind und sagen, nee, also du sollst schon zum Arzt, wenn du krank bist, aber du kannst schon mal vorbereitend KI fragen und dann gibt es Ärzte, die sagen, gut, dass sie sich informiert haben und andere sagen, ich finde das doof, ich bin der Arzt, wieso fragen sie KI? Da gilt es noch Überzeugungsarbeit zu leisten, aber bei das, was viele schon gehört haben, Thema MRT oder Röntgenbilder, da wird es ganz, ganz, alles, was mit Mustererkennung zu tun hat, da wird KI in der Medizin jetzt schon angewendet und es wird einen Peak erreichen. Da wird der Arzt dann eben unterstützend tätig sein, aber ein Arzt kann dann viel, viel mehr einfach sehen, was eine KI nicht übersehen würde,
Sehr spannend, weil vor ein paar Jahren hat man immer noch gesagt, so auf gar keinen Fall Dr. Google nutzen, weil dann ist man verloren.
Dann hast du auch immer Krebs und bist krank.
Man hat meistens wirklich einen Tumor, wenn man Dr. Google fragt. Und genau, es sind 3 Tage später gestorben. Ja. So, ne? Also es gibt sehr viele Felder, du sagst es ja auch, wo es schon implementiert ist, wo wir es schon nutzen. Es gibt aber auch noch eben gerade im Thema Krypto auch Berührungsängste. Und ich glaube, dieses Thema gehen wir jetzt nochmal an auf der Investment-Ebene. Und dann holen wir unseren Experten dazu von Union Investment, Senior Portfolio Manager Daniel Barthel. Daniel, willkommen hier bei uns in der Runde. Du hast ja schon so ein bisschen zugehört und du hast das gehört mit den Autos und selber Kinder, richtig?
Ich habe 2 Mädels, genau.
2 Mädels. Meinst du, die werden auch mal irgendwann keinen Führerschein mehr brauchen?
Genau. Also ja? Bilal hat mich überrascht, dass er das schon wusste, denn meine 7-jährige Tochter hat mir letzte Woche im Auto gesagt, Papa, ich mache niemals mehr einen Führerschein. Und dann habe ich sie gefragt, warum. Ja. Sie hat gesagt, wieso, es gibt doch selbstfahrende Autos in 10 Jahren und dafür spare ich jetzt, hat sie gemeint.
Also das ist schon so eine Selbstverständlichkeit für sie. Und wie erleben deine Kinder das, diese neuen Technologien? Das ist ja schon irre, oder?
Ja, ich glaube, die merken natürlich, Papa bezahlt auch alles digital schon ja. und ist sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, Blockchain, Krypto, was ich im Job mache, unterwegs. Also ich glaube, für die ist das das Normalste der Welt. Zweites Beispiel war, letztens war ein Kurs zum Malen und da hat meine Tochter, das war ein Kurs zur Pixelart, ich weiß nicht, ob ihr Pixelart kennt,
ja.
Na, so kleine Pixel ausmalen. Ja. Und da war in der Bücherei und sie war enttäuscht, als sie wiederkam und ich habe gemeint, wieso, du hast doch so ein schönes Pixelart-Bild gemacht. Da hat sie gesagt, ja Papa, ich habe das normal gemalt, ich dachte, ich mal das am iPad oder so. Also sie hat wirklich geglaubt, dass sie es digital malt,
ja.
Ach.
Weil das für sie ja normal ist, dass ja. sie auch oft auf den Pads rummalt mit Stiften und so weiter.
Und hatte plötzlich Buntstifte und ein Blatt Papier.
Sie, also was sie auch gerne macht, ja. also nicht falsch verstehen, sie ja. malt sehr viel mit Buntstiften, aber bei Pixelart hat sie wirklich gedacht, es ja. ist digital, hat sie auch gesagt. Also.
Ja. Also es ist interessant, ja. wie sich eben wirklich rasant, und ich glaube, gerade für Kinder ist es, wachsen natürlich damit auf, aber das auch so dabei zuzusehen, ist bestimmt ja. auch interessant jetzt auch für Eltern. Du siehst aber nicht nur deinen Kindern zu, sondern auch den Anlegern und Anlegerinnen, ne, mit denen du ja viel zu tun hast. Wie würdest du sagen, sind da vielleicht auch im Gegensatz zu deinen Kindern und der ganz kleinen Generation die Berührungsängste, wenn es auch um Krypto geht?
Ja, ich glaube, bei Krypto sind die Berührungsängste schon noch groß, weil natürlich, ich meine, ihr habt es vorhin in dem Gespräch schon gut gesagt, es gibt natürlich, gerade viele Anleger sind 2021 in diesem großen Spekulationshype reingegangen.
Ja.
Bilard hat ja gesagt, hoch, runter. Damals ging es nur hoch bei Krypto. Und da hat man auch viele Finfluencer wahrscheinlich gesehen, die gesagt haben, hier, kauft doch mal den Coin. Und da sind viele rein und viele haben vielleicht am Anfang große Gewinne gemacht, aber haben natürlich danach auch vielleicht extrem Verluste erlitten, weil sie sich vielleicht auch nicht gut ausgekannt haben oder nur einem Trend hinterhergelaufen sind. Und so, dass das Thema Krypto natürlich immer so ein bisschen, ihr habt vorhin auch von Emotionen gesprochen, also natürlich ist das schon emotional besetzt und es ist auch gerade manchmal negativ besetzt, weil man halt diesen Hype mitgemacht hat, so ein Spekulationsfieber, aber der Hype dann für den Anleger meistens nicht so gut ausgegangen ist bisher.
Jetzt hatten wir in unserer Auftaktfolge Christian Lindner hier zu Gast, ne, den ehemaligen Finanzminister. Er hat auch gesagt, dass er in Krypto investiert ist. Allerdings nur, er meinte auf dem Haus nur der kleine Hahn. Wie würdest du es denn deinen Anleger und Anlegerinnen oder euren empfehlen, wie man das tatsächlich aufteilt?
Ja, ich glaube, da hat er auf jeden Fall recht. Also wenn du dir ein Portfolio anschaust, also wenn du investierst als Kunde, als Anleger und schauen willst, wie kannst du Krypto da reinpacken, dann sollte das nur ein Teil sein, den du auch verlieren kannst. Und deswegen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Vermögen strukturieren, dann sagen wir immer maximal vielleicht 10% in Krypto. Und das ist schon sehr, sehr risikoreich. Und wenn du vielleicht ein sehr, sehr konservativer Anleger bist, der Angst hat, wirklich Geld zu verlieren am Markt, dann vielleicht mal ein 0,5% oder 1%. Aber mehr auch nicht. Das sollte es auf keinen Fall sein. Und das habe ich am Anfang gemeint. Ich meine, viele haben dann vielleicht ihr halbes oder ihr ganzes Vermögen da rein investiert. Das sah vielleicht mal ein Jahr sehr, sehr gut aus. Aber am Ende ist wahrscheinlich das Vermögen sehr, sehr stark geschrumpft und das wollen wir natürlich alle nicht.
Wir haben jetzt, Bilal, ja sehr viel auch über das Thema Wahrheit gesprochen, über das Thema Vertrauen und auch das Thema Sicherheit ist ein sehr starkes. Wie hoch steht das aktuell bei den Menschen, mit denen du beruflich zu tun hast?
Ja, ich glaube, dass gerade das Thema Vertrauen ist ein super wichtiges Thema bei Krypto, weil, und das bewegt auch die Anleger, weil Bilal hat das vorhin super erklärt, also du gibst ja sozusagen das Vertrauen in eine Bank ab und gibst dein Vertrauen der Blockchain, der Kryptowährung. Das heißt, du gibst sozusagen einem Computersystem wie eine Software, die verwaltet dann sozusagen was für dich. Und du musst sozusagen Vertrauen abgeben. Du hast keine zentrale Institution, meine Bank, die du anrufen kannst, sondern du müsstest eine Kryptowährung anrufen. Die hat keine Telefonnummer, also das ist so. Sondern das ist eine dezentrale Plattform, Bitcoin beispielsweise. Und da ist natürlich, die Anleger wollen Vertrauen haben. Vertrauen ist im Finanzsektor das wichtigste Gut.
Ja.
Und dieses Vertrauen muss sich dann halt erstmal aufbauen. Und deswegen tun sich viele so schwer, in dieses Thema Krypto wieder reinzukommen, weil sie so ein bisschen merken, hey, ich muss neues Vertrauen aufbauen und die Technologie ist noch so neu.
Mhm.
Dieses Vertrauen kann auch wahrscheinlich noch gar nicht da sein.
Wie würdest du dann sozusagen argumentieren, wenn wir über Blockchain und Sicherheit reden und auch über vielleicht Sicherheitsbedürfnis reden?
Ich glaube, und das ist wieder das Interessante daran, dass Blockchain ist eigentlich das sicherste System da draußen. Also gerade Bitcoin beispielsweise.
Mhm. Warum ist es das sicherste?
Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel Bitcoin anschauen, Bitcoin ist für mich das digitale Gold, also ein Vermögenswert, der nur digital geschaffen wurde. Und es ist ein dezentrales System von hunderttausenden Rechnern da draußen, die nur eine Aufgabe haben, das System abzusichern. Das heißt, wenn wir uns auch anschauen, oft wird ja der hohe Stromverbrauch beispielsweise diskutiert, ja, aber der ist eigentlich in dem System Bitcoin sozusagen positiv zu sehen, weil durch den hohen Stromverbrauch wird das System abgesichert. Das heißt, eine Blockchain und Bitcoin als Beispiel ist eigentlich das sicherste Asset, was man haben kann. Viel sicherer als alles, was wir in der Bankenwelt eigentlich haben. Trotzdem ist diese Sicherheit nicht so bekannt, weil ich natürlich, und da kommt wieder das Thema Vertrauen ins Spiel, sozusagen dem Bitcoin-System trauen muss, einem System, das es gerade mal seit 2008 gibt. Ich meine, und wir haben auch gesehen, dass natürlich schon sehr, sehr viel Schlechtes damit passiert ist in den letzten Jahren. Deswegen ist diese Sicherheit bei den Anlegern einfach noch nicht angekommen, glaube ich. Ja. Aber sie ist da eigentlich. Eigentlich ist sie da.
Ja, also der Bitcoin stand mal bei quasi null, logischerweise. Genau. Dann war er irgendwie sechsstellig und dann ging es wieder nach unten. Also sehr volatil. Für wen ist denn dann deiner Meinung nach so eine Beimischung gedacht?
Naja, ich würde sagen, eigentlich schon für jeden, weil wir haben ja vorhin über Anlegertypen gesprochen. Also selbst jemand, der, glaube ich, eine sehr, sehr niedrige Verlustschwelle hat, also der wirklich schon bei kleinen Verlusten nervös wird, der braucht halt eine kleine Beimischung, aber die sollte er trotzdem haben, weil wenn ich Bitcoin, wie gesagt, als das digitale Gold sehe, was meiner persönlichen Meinung entspricht, ein bisschen digitales Gold sollte schon im Vermögen drin sein. Und jemand, der halt wirklich sich gerade technologisch sehr, sehr gut auskennt, der vielleicht auch jünger ist und ein bisschen, je jünger man ist, desto mehr Zeit hat man ja auch, einen Verlust wieder aufzuholen und auch vielleicht so einen ganzen Zyklus mal mitzumachen, der kann auch einfach mal eine größere Allokation in Bitcoin haben. Deswegen glaube ich schon, das gehört eigentlich zu jedem Anlegertyp dazu. Wichtig ist, wie viel investiere ich da rein? Und das sollte eben nicht zu viel sein, sondern nur das, was ich wirklich verlieren kann.
Wenn wir also an euch beide mal gerichtet, also gerade wenn es um das Thema Technologie und Geldanlagen geht, würdet ihr denken, das wird günstiger dadurch auch für Anleger, Anlegerinnen? Wird es einfacher durch Technologie Geld anzulegen? Was denkst du, Bilal?
Ja, absolut. Ich hatte ja das Beispiel, als ich mich früher als jugendlicher, heranwachsender, junger Erwachsener da eingeloggt habe in mein Online-Banking, da war ich überfordert. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Was sollen und dann nur Abkürzungen. Ja. Ich meine, ich möchte, dass, also das ist ja auch so eine Barriere, so ein Hindernis.
Total.
Ne, das ist so, ich bin ja kein Investmentbanker. Genau, du kennst dich da natürlich besser aus, aber ich kenne diese Abkürzung nicht und deswegen möchte ich mit ganz simplem Tools investieren. Und dann haben wir eben diese Sachen, die Tools werden besser und einfacher. Du kannst auf einmal in Krypto investieren, ohne dass du detailliert über Krypto Bescheid wissen musst. Und du kannst natürlich dich informieren über Technologie und KI-Tools. Also du kannst KI als Werkzeug nutzen und das demokratische Wissen abgreifen, was früher halt ja nur Experten wussten. Mhm. Aber davon profitieren alle. Ich meine, du hast dann Kunden, die viel besser ins Gespräch reinkommen und du musst nicht erst noch die Technologien dahinter erklären, sondern ihr könnt direkt zur Sache kommen. Ja.
Und wenn wir über Währungen auch mal sprechen, Zentralbankwährungen, wie wird sich das verändern auch durch die Digitalisierung?
Ja, ich glaube, das wird man gar nicht so stark merken, weil ehrlich gesagt, ob du jetzt, wir haben gerade ja schon gesprochen, wir alle hier bezahlen wahrscheinlich mit unserem Handy und da ist der Euro ja sowieso schon digital drauf. Ob da jetzt eine digitale Währung hinter ist, die auf der Blockchain ist, das interessiert keinen. Also ob der Euro auf der Blockchain ist, ist für den Privatanleger eigentlich völlig egal. Das ist für unser Finanzsystem wichtig, weil dann wird es nämlich günstiger, schneller, effizienter. Ja, ja. Also für die Technologie dahinter und wie es abgewickelt wird, super, wenn wir so einen digitalen Euro bekommen auf Blockchain-Basis. Für den Anleger, die Anlegerin ist das wirklich egal, weil wir haben den digitalen Euro schon. Mit dem sind wir alle schon die letzten 5-10 Jahre in Verbindung gekommen.
Ist ja im Grunde so ein bisschen so ein Dreieck, ne? Wenn man möchte, Banken, Staaten, Kunden, Kundinnen. Wie verändert dieses Zusammenspiel oder wie verändert sich das auch durch Blockchain?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, gerade das Thema Vertrauen, das muss ich immer wieder bringen, verändert sich in dem Sinne, eine Bank, ein Vermögensverwalter, der muss einfach technologisch schneller werden, der muss effizienter werden, der muss Plattformen anbieten, wie der Bilal gesagt haben, wo es einfach ist zu investieren, damit wir auch einfach mit den Kunden ins Gespräch kommen. Trotzdem wird der Kunde weiterhin auch, glaube ich, nicht in dieses dezentrale System gehen wollen. Er will eigentlich einen zentralen Ansprechpartner haben. Ja. Also er will wissen, der Euro wird von der EZB ausgegeben. das wird auch weiterhin so sein. Und er möchte, dass das Bankkonto, auch wenn das auf der Blockchain liegt, vielleicht trotzdem von der Volksbank oder von Union Investment dann verwaltet werden. Also ich glaube, dieses Vertrauen wird weiterhin da sein und das wird sich dadurch nicht ändern. Leute oder Anlegerinnen, die sich vielleicht aber von diesem System entfernen wollten, haben aber hätten die Möglichkeit dazu. Es gibt ein dezentrales System daneben, aber ich glaube trotzdem 99% des Systems wird so bleiben, wie es ist.
Ja, also wir hatten ja auch gesehen beim Thema Krypto, als die Goldgräberstimmung da war, da haben Leute Wallets verloren, kannst du auch physisch dann abspeichern.
Also, kannten die Nummer nicht mehr.
Genau, und dann Mülldeponie durchwühlt und dann, das waren dann teilweise unfassbare Summen.
Da waren also teilweise 100 Millionen oder so.
Milliarden drauf. Sogar, oder, manche oder waren, das ist unglaublich und sowas passiert natürlich mit einer Bank nicht. Wenn ich meine Zugangsdaten verliere, dann frage ich euch halt, dann weise ich mich aus und dann kann ich da das wiederherstellen lassen. Genau,
ich wäre übrigens auch der Typ dafür, der nicht mehr wüsste, wo das Passwort und so weiter ist. Ja, also dann muss man schon ein bisschen auf Zack sein natürlich. Ja. Trotzdem für euch, die Anforderungen verändern sich auch ziemlich schnell. Was bedeutet das für euch, für eure Seite, auch auf Bankenseite?
Naja, ich glaube, wir müssen auch vor allen Dingen, deswegen super, dass wir auch im Podcast jetzt drüber sprechen, wir müssen das Angebot vergrößern, wir müssen Wissen vermitteln, wir müssen dem Kunden das erklären. Ich meine, die eine Sache ist, der Bilal hat gesagt, es muss einfacher sein zu investieren. Einfach sein zu investieren, ja, heißt aber ja nicht, dass der Kunde nicht mehr den Anspruch hat, an uns sozusagen uns zu fragen, wo sollen wir denn investieren? Denn das müssen wir ihm schon noch sagen.
Ja.
Weil wenn der Kunde allein gelassen wird, dann trifft er falsche Entscheidungen oder auch zu risikoreiche Entscheidungen. Das ist ja meistens das Problem. Ist gar nicht das Problem, dass die Anlage falsch ist, sondern dass sie ein falscher Mix ist. Deswegen, wir müssen technologisch wirklich investieren, aber das machen wir auch, Gott sei Dank. Deswegen sitzen wir auch hier.
Wenn wir diese Folge uns nochmal in 10 Jahren anhören, also wir haben ja schon vorhin mal kurz über die 10 Jahres, den 10-Jahres-Ausblick gesprochen. Welche Aussage, Daniel, wird sich als absolut richtig herausstellen?
Ja, ich glaube, dass vor allen Dingen das Blockchain sozusagen im Hintergrund die Technologien im Finanzsystem ändert. Die Aussage steht jetzt schon und die wird auch noch in 10 Jahren da stehen. Wir werden es aber vielleicht gar nicht merken. Das ist ähnlich wie mit dem Internet. Ich meine, wenn man die Internetanfänge der 2000er anschaut, da haben vielleicht noch viele auch in der Schule gelernt, wie man eine Website programmiert oder wie man vielleicht ein Programm schreibt. Die wenigsten machen das heute noch und das Internet und auch mobil, das wird einfach genutzt. Und so wird es in 10, 15 Jahren auch sein. Wir werden einfach Apps benutzen, ohne zu wissen, dass dahinter Blockchain-Technologie läuft. Da wird es hingehen.
So, jetzt habe ich noch eine kleine Abschluss-Entweder-Oder-Runde für euch. Seid ihr bereit dafür?
Ja.
Bilal, ich fange bei dir an. Bargeld im Safe oder Krypto im Wallet?
Krypto im Wallet.
Daniel?
Krypto im Wallet.
Geld parken oder investieren?
Immer investieren.
Immer investieren.
Work-Life-Balance oder Frührente?
Work-Life-Balance.
Ja?
Ja.
Ah ja, also auch mal irgendwann, immer mal zwischendurch. Wenn du dann in Chicago oder Miami bist, dann hängst du auch mal einen Tag privat noch dran? Oder wie stell ich
ja,
das?
Ja, häufig, ja, genau. Ja. Das ist so.
Bei dir, Daniel?
Mit guter Work-Life-Balance schnell zur Frührente, würde ich sagen.
Ja, hilf uns dabei. Finanzplaner-App oder Excel?
Was ist nochmal Excel?
Das weiß ich nicht. Ich kenne mich wirklich mit sowas gar nicht aus.
Ich glaube, du meinst auch in 10 Jahren haben wir ja, da wird es solche Arten von Software, das wird nicht mehr nötig sein. Also Excel bestimmt, aber mit KI und du musst nicht mehr selbst machen, sondern du sagst dem Programm dann, also deswegen Finanzplaner natürlich. Ja.
Das ist übrigens das Schönste für mich, weil ich dann auch einfach so prompte, dass das einfach alles passiert.
Ja,
in 2 Sekunden.
Wenn du mal überlegst, wir sind hier in der kurzen Runde, aber der Gedanke, vielleicht können wir da irgendwo reinschneiden, so ein Excel-Programm, das ist super altmodisch, nur wir wissen es noch nicht. Und in 10 Jahren denken wir, das haben wir benutzt.
Ja,
also wir können es wirklich reinschneiden, aber ich glaube auch, Excel ist was, was in 5 Jahren keiner mehr benutzen wird.
Ja, da sind wir alle froh drum. Ja. Also wirklich. Deep Dive vom Finfluencer oder Fachpublikation?
Fachpublikation erklärt von einem Finfluencer.
Mhm. Ja, gute Kombi.
Würde ich auch sagen. Also ein Deep Dive vom Finfluencer, wo ich weiß, dass er die Fachpublikation auch gelesen hat.
Ja. All in oder buy and hold bis zur Rente?
Ah, ich mache viel all in, ja.
Wirklich?
Ja, ja.
Also bist du auch so
ich
impulsiv,
bin völlig verrückt,
was das angeht?
Ja, ja.
Ist deine Frau auch so impulsiv oder ist die eher
Nee, meine Frau ist Beamtin.
Also habt ihr euch irgendwie gut aufgeteilt.
Genau, genau.
Dann bei dir, all in?
Für den Anleger Buy and Hold, für mich all in.
Gut. Die Sache ist, Innovation erreichst du nicht. Also wir haben ja zwei Themen. Ja. Finanzthemen, aber auch Innovationsthemen, die immer mit Finanzthemen zu tun haben. Aber disruptive Innovation erreichst du nicht mit Schüchternheit, sondern ja, mit all in. Ja.
Du musst reingehen.
Ja, genau.
Aber du weißt, dass Frauen ein bisschen bedachter sind im Schnitt, sag ich jetzt mal.
Ist auch wichtig, dass es ausgeglichen ist.
Sonst, und eine höhere Rendite erzielen. Dann.
Genau, Frauen leben auch länger, weil sie nicht so verrückte Sachen machen, also so gefährliche Sachen. Deswegen, ja, das gleicht sich aus. Ja.
Designerstück holen oder Depot aufstocken?
Nochmal?
Ein Designerstück holen oder lieber das Depot aufstocken?
Immer Depot aufstocken.
Depot aufstocken.
Dann ein Feierabendbierchen mit der Crew oder Networking mit Sektempfang?
Ich trinke gar keinen Alkohol, deswegen einfach entspanntes Networking. Ja.
Entspanntes Networking.
Auf jeden Fall das Feierabendbierchen.
Ja, bei mir wäre es auch das Feierabendbierchen. Dann verspätet mit der Bahn oder hinterm Steuer im Stau?
Verspätet mit der Bahn, weil du kannst ja sitzen entspannen. Ja.
Und bei dir?
Auch verspätet mit der Bahn, sehr, sehr oft.
Ich dachte jetzt, ihr sagt beide, ist mir doch egal, ob ich im Stau stehe oder nicht, weil ich bin ja im selbstfahrenden Auto.
Gerade ist es ja noch heute.
Das stimmt. Aber später mal, vielleicht dann eher im selbstfahrenden Auto, möglicherweise. Bilal, noch vielleicht abschließend kurz, wenn du so einen Gedanken mit hier rausnehmen möchtest aus diesem Gespräch, was wirklich festgehalten sollte, dieser Gedanke, welcher wäre das?
Die Veränderungen werden unfassbar groß sein. Und das, was wir jetzt besprechen, das wir haben nur ganz kleine Sachen, ganz wenige Bereiche angerissen. Es wird die künstliche Intelligenz und alles, was dann mit beschleunigt wird, Kryptowährung, Blockchain, das wird die größte Veränderung, die wir je erlebt haben. Deswegen machen wir uns bereit und freuen wir uns darauf. Ja.
Wie lange müssen wir sozusagen darauf noch warten, auf diese allergrößte Veränderung, auch wenn wir schon mittendrin sind, aber was für ein Zeitrahmen denkst du,
Zehn Jahre.
Wir sprechen?
Ja, 10 Jahre.
Okay.
Aber manchmal, wenn ich das sage bei Veranstaltungen, kommen Leute zu mir und beschweren sich, wie 10 Jahre, 5 sind es. Ne? Also das heißt, kannst du auslegen, wie wenn es eine exponentielle Entwicklung ist, wissen wir denn, was in 5 Jahren kommt?
Nee.
Überleg mal, hättest du vor ein paar Jahrzehnten jemandem von unserem Smartphone erzählt, ich weiß nicht, vor 50 Jahren oder so, die hätten gesagt, hey, wie, du hast so ein Stück, wo du alles drauf machst, so ein Stück Stein sozusagen, das hätten die Leute gar nicht für möglich gehalten und trotzdem haben wir jetzt unsere Smartphones und jetzt sind 5 Jahre vielleicht krasser als die letzten 50. Ja, die Entwicklungen sind krass. Ja, aber in 10 Jahren haben wir Sachen, für die haben wir noch gar keine Worte. Ja, das ist so.
Ich bin so gespannt darauf. Wirklich, wir werden darauf zurückblicken und dann ändern wir uns an deine Worte. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Bilal. Vielen Dank, Daniel. Das war sehr, sehr spannend. Wir sind sehr gespannt, wie in welcher Geschwindigkeit sich eben auch alles entwickeln wird. Und wir sind, apropos Geschwindigkeit, in 2 Wochen wieder hier. Wir sind schneller sozusagen als die Technologie. In 2 Wochen hier wieder mit investiert und weiteren fantastischen Gästen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die rechtlichen Hinweise folgen nun für alle Interessierten. Das heißt, gerne dranbleiben oder in die nächste Folge von Investiert reinschauen. Allgemeine Hinweise. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche, produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen, zu Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil der Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über den Kundenservice der Union Investments Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/esg-fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/startseite/beschwerde. Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Die Inhalte dieses Podcasts stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieser Podcast wurde von Union Investment Management GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt. Dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Alle enthaltenen Informationen stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Podcasts und seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen, 12. Mai 2026, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60 31 1, Frankfurt am Main. Telefon 049 69 58 998 60 60. www.union-investment.de